Bam, 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 herzlich willkommen bam, zum Reach Podcast. Wake up and start up.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Reach Podcasts. Heute mit uns Friedrich und Christina im Doppelpack und Dr. Kati Ernst, Gründerin von Ouya.
Wir freuen uns wirklich außerordentlich und es ist uns eine große Ehre, dass heute Kati zu Gast bei uns im Podcaststudio ist.
Kati ist nicht nur Alumna der WWU, sondern Co-Founderin von Ouya und erste Inhaberin des Reach Euregio Chairs. Aber dazu später mehr. 2018 hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin Christine Zeller Ouya gegründet. Unter der Marke Ouya produzieren und vertreiben sie Female-Centric Products. Angefangen von Periodenunterwäsche, sukzessive das Portfolio erweitert um Inkontinenzwäsche und Still-BHs.
Sie haben mit ihren Produkten und ihrer Kommunikation den gesättigten Markt der Darmhygiene komplett neu gedacht, bespielt und somit disruptiert.
Ouya versteht sich also weit mehr als ein bloßer Produktanbieter, nämlich als Female Empowerment Company. Es lohnt sich also sehr, ihrem Instagram-Kanal zu folgen, auf dem Kati und Christine ganz viele Learnings preisgeben, Inspiration zu Themen geben und euch vor allen Dingen über die Themen Female Empowerment, Gleichstellung, New Work, Work-Life-Balance, Nachhaltigkeit, Gründen als Mutter und Body Positivity Input geben.
Und jetzt geht es ab in den Podcast. Freut euch auf eine mega inspirierende Dr. Kati Ernst.
Hallo Kati, happy welcome bei uns in der Reach Community. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns nicht nur beim Reach bist, sondern auch im Podcast-Studio.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Inhaberin des Reach Euregio Chairs. Gestern war die feierliche Preisverleihung. Zusammen mit Corinne Figueroe bist du jetzt Inhaberin für ein Jahr dieses Chairs. Vielleicht kann ich noch mal kurz ausholen, was der Euregio Chair mit sich bringt. Ihr werdet für ein Jahr in dem Sinne euer Gründungs-Know-how in den Lehrstuhl einbringen. Das heißt, ihr werdet Vorlesungen halten, ihr werdet Workshops geben und letztendlich ist das Ziel, ganz viele fürs Gründen zu begeistern. Genau, und ihr seid die Ersten, die diese Verleihung gestern erhalten habt.
Ja, das stimmt. Bin auch ganz gespannt, wie das wird.
Ja, genau. Das ist so das, wo wir dich jetzt gern mal fragen würden, was ist denn da von dir zu erwarten? Du hast es gestern schon angekündigt, New Founding. Was bedeutet das? Was hast du dir vorgenommen?
Also ich fand es ja zuerst mal toll, dass ich überhaupt die Gelegenheit hatte, recht frei zu überlegen, was ich glaube, was wichtige Elemente, Gedankenanstöße sein könnten, die ich an Studierende weitergebe. Und habe beim Überlegen, was ich weitergeben könnte, gemerkt, dass ich in vielen Bereichen die grundsätzliche Herangehensweise, die wir im Moment an Gründen haben, in der Gesellschaft, in der Lehre, auch in gewissen Entscheiderpositionen, dass ich sehr viel davon in Frage stelle, ob das denn noch zeitgemäß ist und passt zu den Herausforderungen, die wir heute haben als Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir gerne alle leben möchten. Und da ist eben bei mir ein Sammelsurium an verschiedenen Thesen herausgekommen, die ich gerne einfach mit den Studierenden und mit den MitarbeiterInnen hier gerne diskutieren möchte und weiterentwickeln möchte und gerne auch verstehen möchte, wo meine Beobachtungen und Wünsche aus der Praxis auch vielleicht in der Wissenschaft schon reflektiert sind oder wo denen vielleicht auch widersprochen wird, wo ich auch Sachen dazulernen kann, was geht und was nicht geht.
Kannst du uns dazu mal eine konkrete These nennen oder ein Beispiel nennen?
Ja, also ich glaube, eins, was bei mir sehr zentral ist, ist, dass das Thema soziale Verantwortung von Unternehmen oder von UnternehmerInnen. Also ich glaube, wir stehen einfach als Gesellschaft, als Land, als Welt vor extrem großen Herausforderungen, den größtdenkbaren, ehrlich gesagt. Wir haben ja nicht nur die Klimakatastrophe, die wir noch versuchen abzuwenden. Wir haben Ressourcenknappheit, die weltweit entsteht. Wir haben Migrationsbewegungen, die uns allen bevorstehen. Wir haben Probleme auch im eigenen Land mit nicht fairer Verteilung von Bildungschancen. Wir haben immer noch keine Gleichstellung der Geschlechter. Wir haben Themen wie KI und AI, die auf uns zukommen, fast unkontrolliert, wo wir überlegen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Und wenn man jetzt sagt, man spricht die Unternehmen dieser Welt frei von einer Verantwortung in dem, dann tut man denen ganz großen Gefallen, dass sie sich halt nur um das Geld vermehren kümmern müssen. Und ich stelle die These auf, dass die Herausforderungen unserer Zeit so groß sind, dass wir uns nicht mehr erlauben können, Ressourcen, Innovationskraft und Geld in Sachen zu investieren, die nicht an diesen Themen arbeiten, auf irgendeine Art und Weise. Weswegen ich sage, dass eigentlich jedes Unternehmen, was heute entsteht, mindestens eine Double Bottom Line braucht. Also sowohl ein finanzielles Ziel, irgendwie Gewinn zu erwirtschaften, Menschen sichere Arbeitsplätze zu geben und so weiter und so fort, aber eben auch sich einer sozialpolitischen Aufgabe einfach widmen muss, ein Problem, das es gerne mit lösen möchte.
Das klingt sehr spannend, vor allem, weil das nicht nur eine These jetzt sein wird, die du gerade genannt hast, sondern da kommen natürlich noch ein paar mehr dazu. Um da noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen oder einen anderen Aspekt vielleicht noch zu beleuchten, gerade weil wir jetzt natürlich an einer Universität sind und du diesen Euregio-Chair bekommen hast, was sind deiner Meinung nach gewisses Umdenken oder Leistung oder andere Ideen, die eine Hochschule leisten müsste, damit sie mehr Studierende und Wissenschaftlerinnen für das Thema Gründung sensibilisieren können?
Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, aktuell einschätzen zu können, was eine Uni tut oder nicht tut, weil bei mir ist es 15 Jahre her, dass ich hier rausgelaufen bin als Absolventin. Da hat sich sicherlich vieles getan, daher möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, wenn ich jetzt irgendwie sage, was man alles nicht tut. Aber ich kann vielleicht sagen, was super wäre, und wenn die Uni das schon macht, ist es umso besser. Also ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist eine Diskussion darüber, was eigentlich die Macht und die Verantwortung von Unternehmen ist heutzutage. Weil ich glaube, viele Menschen unterschätzen, dass eigentlich die gesamte Kraft der Veränderung, von großen Veränderungen, eigentlich in den Händen von Unternehmungen liegt mittlerweile. Es ist nicht mehr die Politik, es ist erst recht nicht die Kirche, sondern es sind einfach Unternehmen heutzutage, die letztendlich die großen fundamentalen Shifts in unseren Gesellschaften verursachen, wenn sie menschengemacht sind. Und ich finde daher, wenn man sich auf die Reise zum Unternehmer, zur Unternehmerin begibt, muss man sich dieser Verantwortung auch bewusst sein. Und auf der anderen Seite kann man sich bewusst sein, dass man eben durch Unternehmertum auch solche Sachen bewegen kann. Ja, viele Menschen können sich das ja nicht vorstellen. Die denken halt, beim Unternehmertum geht es halt nur ums Geld verdienen und können sich gar nicht vorstellen, was für einen gesellschaftlichen Wandel man kreieren kann, indem man Unternehmer, Unternehmerin ist. Und ich glaube, das wird ganz viele andere Menschen dazu vielleicht begeistern können, dass sie sich auch auf so eine Reise begeben. Und ich glaube, auf der anderen Seite braucht es auch einfach ganz praktische Vorstellungen darüber, was für Menschen das eigentlich machen und wie die das eigentlich machen. Also gerade Frauen fehlen ja sehr oft Vorbilder, weil es einfach sehr wenig Unternehmerinnen gibt, weibliche. Und die Möglichkeit, diese Menschen zu sehen oder sie zu beobachten oder von ihnen zu lernen und zu sehen, ach, guck mal, da macht sie ja etwas so wie ich oder da ist sie ja in einer Situation so wie ich, sodass sich mehr Menschen vorstellen können, dass das vielleicht auch sie eine Option wäre und dann natürlich die Tools an die Hand zu bekommen, um genau das zu tun.
Super, dann hoffe ich, dass dieser Podcast auch von der Universität selber gehört wird, in dem Sinn, dass sie da ein paar Sachen mit anbringen. Tatsächlich, du hast es gerade gesagt, also ethische und nachhaltige Punkte mit einzubringen, damit Studierende frühzeitig schon auf dieses Thema gelenkt werden. Das ist ein sehr guter Punkt. Und da gibt es auch schon einige Beispiele tatsächlich, wie die Universität das macht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht in abdriften, sondern du hast eben gerade schon gesagt, Purpose, also das Thema ist, ein Unternehmen hat nicht nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern es muss auch ein gesellschaftlich nachhaltiges Ziel verfolgen. Ihr bezeichnet euch selber auch als Purpose-Driven Company. Was kann man sich quasi in eurem Kontext unter dem Punkt Purpose-Driven vorstellen?
Ja, also wie bei Uya, wir sind ja eine Female Empowerment Company, so bezeichnen wir uns auch. Und unser großes Thema, dem wir uns widmen im Gesellschaftspolitischen, ist die Gleichstellung der Geschlechter. Und wir versuchen nicht nur Frauen zu empowern, indem wir ihnen innovative Produkte bieten, die ihr Leben erleichtern sollen. Das machen wir mit unserer Periodenunterwäsche zum Beispiel, aber auch mit unseren absorbierenden Still-BHs und mit anderen Sachen, auf die man noch gespannt sein kann in Zukunft, woran wir noch arbeiten. Aber wir machen das eben auch durch die Kommunikation unserer Firma. Wir nutzen eigentlich die Sprachrohre, die einem zur Verfügung steht, als erfolgreiche Brand, als erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit, um auf Missstände im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter hinzuweisen. Ob es jetzt schlechte Gründerinnenquoten sind, ja, dass zu wenig Frauen gründen, ob es Herausforderungen sind bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ob das Themen wie Funding für weibliche Gründerinnen ist, wo es große Missstände gibt. Also auf unterschiedlichsten Ebenen, wir nutzen eben die Plattformen, die uns auf Arbeit geboten werden, um das umzuwandeln in gesellschaftliches Umdenken. So. Und das machen wir sowohl durch die Produkte, die machen das einfach an sich, aber wir machen es eben auch schwerpunktmäßig durch unsere Kommunikation.
Was mich interessieren würde, war es von vornherein geplant, ein Female-Centric Product aufzubauen oder ist die Idee zu dir gekommen?
Also es ist nicht so, dass ich konnte mir ehrlicherweise überhaupt nicht vorstellen, jemals Unternehmerin zu sein. Das war nichts, was weder in meinem familiären Umfeld viel vorhanden war, als ich aufgewachsen bin, noch an der Uni war es so, dass ich irgendwelche Unternehmerinnen gesehen habe, als ich hier in Münster war,
das
leider.
Das heißt, so das, was du jetzt vor dir hast, genau, das gab es zu deiner Zeit überhaupt gar nicht. Nee, das gab es nicht.
Die ersten Unternehmerinnen, weibliche Unternehmerinnen, die mir begegnet sind, sind mir dann in Berlin begegnet, als ich nach Berlin Wahnsinn. Gezogen bin. Und ich glaube, das war, ich kann es mir ja gar nicht anders erklären, aber das war für mich, glaube ich, mit ein Grund, warum ich mir überhaupt, das war einfach keine Option für mich so. Für mich war klar, ich studiere irgendwie BWL und dann gehe ich halt in irgendeine Firma. So.
Ganz klassisch.
Ganz klassisch. Und alles andere war eigentlich gar keine Option. So, fiel mir nicht ein. Und erst diese Begegnung in Berlin eben mit Unternehmerinnen, die dort arbeiten, aber auch zum Beispiel mein Mann, der hat auch eine Firma gegründet und ich konnte bei ihm ein bisschen beobachten, wie das dann bei ihm war. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich das schon, sage ich mal, in so ein relevant Set bei mir kam. War so, ach ja, also vielleicht könnte ich das auch. Vielleicht wäre das was für mich. Und dann war es eher so, dass das Produkt auf mich zukam. Also ich traf eine Frau bei einem Abendessen, die eben total begeistert war von Periodenunterwäsche, die sie gefunden hatte in den USA. Da gab es das so 4-5 Jahre, bevor wir das hier gelauncht haben, gab es das da schon. Und sie sprach davon, als ob es wirklich die Revolution ihres Lebens wäre. Und die war so begeistert. Und da dachte ich mir, ach ja, spannend, interessant, habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht, muss ich mal auch ausprobieren. Und auf dem Weg nach Hause habe ich auf dem Handy versucht, eben eine zu kaufen oder Periodenunterwäsche zu kaufen. Und habe dabei gemerkt, dass es nicht ging. Es gab es einfach nicht. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht erklären kann, habe ich dann gedacht, weißt du was, dann machst du das doch. Und habe dann wirklich am nächsten Tag dann angefangen, mit ein paar Leuten drüber zu reden.
Und dann warst du Feuer und Flamme.
Total. Also ich habe immer gesagt, ich bin in so einen Flow reingekommen, so habe ich das beschrieben, weil so hat sich auch angefühlt. Ich bin in dieses Thema eingetaucht und war irgendwie total süchtig danach. Also es war alles spannend, es war alles interessant. Ich wollte immer mehr darüber lesen, ich wollte mich mehr damit beschäftigen, ich wollte verstehen, wie die Produkte funktionieren, ich wollte verstehen, was für Herausforderungen Frauen denn generell haben mit ihrer Menstruation. Ich wollte verstehen, was für ökologische Faktoren da auch noch mit reinspielen. Es war so, ich wollte die Zahlen dazu sehen, verstehen, wie groß der Markt ist, was verschiedene Marketingmöglichkeiten sind. Also ich war wirklich so, ich wollte einfach immer mehr davon haben. Und es war so, es ging in so einen Tunnel rein, in so einen Sog rein, wo ich nicht mehr rauskam. Und genau, und das hat mich einfach so begeistert, dass ich das einfach unbedingt machen wollte.
Das ist sehr spannend, was du erzählst, weil du brennst für dieses Thema.
Ja, total.
Wenn man für ein Thema brennt, dann kann man auch über, ich sag mal, negative Äußerungen für so eine Idee schneller hinwegschauen und sagen, klar, ist mir auch egal, was sie sagen, ich weiß das und ich brenne dafür. Was man sehr häufig oder was wir auch häufig sehen bei angehenden Gründern und Gründerinnen, dass es tatsächlich so ist, dass die in manchen Punkten haben sie eine gute Idee, stellen das jemanden vor und der ist nicht sofort 100% überzeugt. Mhm. Und dadurch fällt dann häufig mal so ein bisschen die Eigenmotivation weg. Mhm. Aber das klingt bei dir wirklich so, wenn man dafür brennt, man muss gucken, dass man sich richtig für dieses Thema brennt, dass man dann auch Vollgas geben kann.
Also es ist natürlich eine Mischung aus Brennen und einfach Marktdaten in der Hand haben, die einem sagen, klar, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja. Also man kann noch so begeistert sein von der Sache, wenn es einfach keinen Markt für gibt oder schon wahnsinnig viel Konkurrenz oder, ja, dann wird es umso schwieriger, natürlich nicht unmöglich, klar, aber schwieriger. Und ich glaube, daher braucht es auch einfach eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt, um gerade in so ganz neuen Geschäftsfeldern, wie wir eins aufgemacht haben, dann weiterzumachen, weil man wird sehr häufig hören, dass das nichts ist. Oder wie oft ich gehört habe, ja, so, ist das denn wirklich ein Markt? Naja, ich meine, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert so 30 Jahre ihres Lebens. Weiß ich nicht, ob das ein Markt ist. Also ich weiß nicht, vielleicht so ein Scooter, E-Scooter, was Attraktiveres. Aber es ist so, es fällt vielen Menschen schwer, sich in Produkte hineinzuversetzen, die sie nicht selber verwenden werden. So. Und es fällt ihnen umso schwerer, wenn es um tabuisierte Themen geht. Also wir hatten wirklich so ein bisschen so ein Double Whammy. Wir waren halt nicht nur Frauen, die gegründet haben, sondern auch noch Frauen, die ein Frauengesundheitsthema mit im Paket hatten. Und das ist schon herausfordernd, wenn man dann auf Partnersuche geht oder auf InvestorInnensuche geht oder so, dass man einfach merkt, hossa, okay, das ist für die einfach schwierig, sich überhaupt auf dieses Gespräch einzulassen. So.
Ja, und ich finde, was bei euch auch in Zukunft, ihr seid ja per se in einen gesättigten Markt reingegangen. Mhm. Also der war ja komplett besetzt. Und wenn ich an noch die gute alte Zeit von TV denke, gibt es, glaube ich, kaum Marken, die ein größeres Media-Spending haben als Darmhygiene. Mhm.
Ja.
Mit riesigen Playern dahinter. Und das ist ja auch etwas, was extrem Mut erzeugt oder hervorrufen muss, dass man sagt, wir trauen uns mit einem komplett neuen Konzept, diesen Markt zu disruptieren, mit einer ganz neuen Denkweise, die daran geht. Mhm. Was mich daran interessiert, war euch auch von vornherein dadurch die Channel-Strategie klar, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir müssen das Ganze anders angehen, weil wir den Markt ganz anders bespielen müssen?
Ja, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht über die anderen Player, die, sage ich mal, Substitutprodukte anbieten für das, was wir machen. Meine Hauptbeschäftigung war, wie verstehen Menschen unser Produkt und wie schaffe ich es, dass sie mir vertrauen, dass das funktioniert.
Mhm.
So. Es ist ja einfach so ein persönliches Thema, die Periode und, sag ich mal, die Nachteile davon, in Anführungsstrichen, wenn das nicht funktioniert. Es kann zu sehr unangenehmen Situationen führen, wenn ein Periodenprodukt nicht funktioniert und eine Frau steht irgendwie mitten im Büro, was weiß ich, mit einer total blutüberlaufenden Hose und es ist ihr sehr unangenehm. So. Das heißt, wir mussten es irgendwie schaffen, Menschen zu erklären, was macht das und wie vertraust du mir, dass das geht? Und dadurch kam eigentlich die Entscheidung, Instagram als eine der Hauptkanäle zu nehmen und vor allen Dingen Instagram Stories eben als eine der Hauptkanäle, weil wir uns da als Personen präsentieren konnten.
Mhm.
Christine und meine Mitgründerin und ich. Und der Gedanke dahinter war, wenn die uns kennenlernen, dann vertrauen die uns und dann werden die verstehen, dass wir denen nichts andrehen, was sozusagen nicht Hand und Fuß hat. So, das war die ursprüngliche Idee. Wir stellen uns dahin, die gucken uns an, die sehen uns, die sagen, okay, die Mädels, die wirken nett, kompetent, vertrauenswürdig. Denen traue ich zu, dass sie sozusagen sich verantwortungsvoll um meine Periode kümmern. So fing das an mit Instagram. Und zwar klar, dass wir einen Großteil des Markenaufbaus über soziale Medien machen wollen. Also wie eine klassische Direct-Consumer-Brand das heute machen würde. Also Facebook, Instagram, natürlich auch Google, Pinterest. Mittlerweile natürlich auch ein bisschen TikTok und solche Geschichten. Aber dass das der Fokus sein würde, das war uns auch bewusst. Aber das ist, glaube ich, eher D2C-Playbook. Das ist nichts, was besonders wäre jetzt für uns. Aber dieses Element, die Firmen Instagram-Stories persönlich zu nutzen, das war relativ einzigartig bei uns. Und das ist, glaube ich, auch fundamental für den Erfolg, den wir haben.
Mhm. Ja, ihr seid ja extrem nahbar dadurch. Also und wie du sagst, ihr steht ja quasi mit eurem Namen und eurem Gesicht dahinter und könnt natürlich auch extrem diesen Enthusiasmus, den ihr selber feiert, natürlich an eure User und Userinnen weitergeben.
Ja, absolut. Und ich glaube, es gibt Menschen, und das hat sich ja demnach gewandelt. Also wir sind, wie gesagt, reingegangen mit dem Gedanken, Vertrauen aufzubauen für das Produkt und das Produkt gut erklären zu können. Ist ja so ein bisschen wie Teleshopping. Ich meine, mittlerweile machen wir tatsächlich sowas wie Teleshopping. Wir machen Instagram-Shopping-Sessions, wo wir quasi Instagram-Lives machen, wo wir die Produkte erklären, Leute Fragen stellen können zum Produkt. Es gibt besondere Angebote für die Zeit, die wir live sind. Das machen wir regelmäßig dort so eineinhalb Stunden oder so.
Macht ihr das beide selber?
Ja, genau. Und das funktioniert total gut. Das ist einfach genau dieses Konzept von wir erklären das Produkt allen Menschen, die zugucken und sie können direkt dann shoppen dabei und wissen ganz genau, können Fragen stellen, weiß ich, der Style, wie ist der anders von dem Style oder wie funktioniert es mit dem Waschen nochmal oder, ne, was es für Fragen gibt. Und es ist immer auch so ein bisschen so eine kleine Party, die ganze Community setzt sich dann zu Hause hin mit einem kleinen Sekt und so. Und es ist wirklich, alle kommen dann so zusammen und wirklich hunderte von Leuten gucken da immer zu und machen da mit. Und das ist immer wirklich total nett. Aber nochmal, wir haben ursprünglich gedacht, es wird eher so ein Erklär-Vertrauensthema. Und dass diese aktivistische Arbeit da reinkommt, das war von vornherein, das war nicht der Plan. Ja, das war zwar mit eine große Motivation von uns, warum wir das machen wollten, warum wir das Produkt machen wollten, weil wir es als feministisches Thema empfinden. Was wir aber nicht wussten, ist, wie diese Firma als Sprachrohr dienen kann für feministische Themen.
Okay.
So, das war uns nicht klar. Das hat sich dann quasi so daraus entwickelt, dass man plötzlich merkte, spannend, ich kann da irgendwie regelmäßig Interviews geben, da kann ich solche Themen platzieren, ich kann regelmäßig auf irgendwelchen Panels mich unterhalten, ich kann diese Themen in Runden von EntscheiderInnen oder Runden, die eine große Multiplikation haben, kann ich diese Themen anbringen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Situation, überhaupt dieses Sprachrohr zu haben. Und dieses Sprachrohr benutzen wir eben nicht, oder seltener ehrlich gesagt, um über unser Produkt zu sprechen und viel mehr über, um die gesellschaftspolitischen Themen zu sprechen, die uns eben bewegen.
Okay, ja, das ist interessant. Also ist in dem Sinne, dass das große Thema an sich, das übergeordnete Thema, dieser Purpose, den ihr noch weiter vorantreibt, eigentlich mehr und mehr gewachsen.
Ja, total. Mhm. Und deswegen, wir haben uns auch nicht von vornherein als Female Empowerment Company beschrieben. Mhm. Wir dachten zuerst, wir sind eine Periodenfirma.
Ja.
So. Hey, und dann dachten wir, es
war doch erst der Female Health Company und dann Female Empowerment Company.
Ja, genau, also es war genau Female Health im Sinne von so, wir stellen Produkte her, also zuerst war es Periode, dann war es so, dann als klar wurde, wir machen den Still-BH, wie gesagt, wir haben ja noch Ideen für ganz andere Kategorien, dass wir halt dachten, okay, wir stellen anscheinend innovative Produkte her für die Bedürfnisse von Frauen und dann ist uns eigentlich bewusst geworden, nee, die ganze Kommunikation, das ganze Aktivistische hat so einen großen Anteil an unserer Arbeit und nimmt auch so viel unserer Zeit in Anspruch. Wir sind eigentlich nicht nur ein Produkthaus, wir sind auch ein Kommunikationshaus. Mhm. So. Und genau, so empfinden wir uns auch heute.
Damit hat sich ja nochmal eure Vision angepasst.
Mhm. Na, also das ist eigentlich lustig, aber wir haben eigentlich gar nicht so eine klare Vision.
Gar nicht?
Also wir haben eine gut, jetzt streiten wir uns wieder, was ist jetzt Mission, was ist Vision? Also wir haben eine klare Rolle von uns als Firma im Ökosystem, dass wir eben coole Produkte liefern wollen, die einen realen Mehrwert in dem Leben von Frauen liefern, über Mode hinaus. Und dass wir parallel dazu unsere Position nutzen wollen, um gesellschaftlichen Wandel für Frauen zu kreieren. So. Aber ich habe jetzt nicht das Ziel im Sinne von, in 5 Jahren will ich das mit 3 Millionen Leuten gemacht haben, weil XYZ. Das ist es nicht. Ja? Es ist wirklich, es ist ein waberndes Ding. Und wir haben kleine Zwischenziele, die wir haben. Und es ist eher so, dass wir alles, was passiert, zwischendurch auch immer feiern und zelebrieren und wertschätzen und genießen, als dass wir jetzt sagen, wir haben dieses eine große Ding, Ziel da vor Augen, worauf wir alle immer hinarbeiten. Mhm. Ja? Und das führt natürlich auch dazu, dass wir jede Woche eigentlich, glaube ich, viel cooler ist als sonst. Mhm. Weil jede Woche passiert irgendwas total Abgefahrenes, was wir uns alle nicht hätten vorstellen können. Und da freuen wir uns alle immer total drüber. Und klar, Christine und meine Rolle ist es natürlich immer so zu sehen, was sind die nächsten 3 Schritte nach vorne und was ist das nächste Level, worauf wir uns heben können und habt ihr da Bock drauf und ist das cool für euch und machen wir das? Als dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt hier der Global Leader in I don't know what werden.
Das war auch gar nicht darauf bezogen, sondern tatsächlich eher mehr in die Richtung, einen Wandel zu forcieren, dass ihr ganz bewusst sagt, wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern wir wollen einen gesellschaftlichen Wandel provozieren und auch fördern mit dem Ziel, das kann man ja so sagen, zu einer ausgewogenen und zu einer absoluten Gleichberechtigung der Menschen untereinander.
Genau, und unser Fokus ist dabei sicherlich sozusagen Frauen in der Berufswelt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja viele Bereiche, wo man sich um die Gleichstellung kümmern könnte und unseres ist sicherlich irgendwie so Karriere von Frauen, Konzernkarriere gründen und so weiter. Mhm.
Was mich interessieren würde, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, dass noch mehr als Produkte gelauncht werden wird. Und ihr habt ja auch euer Portfolio erweitert um Inkontinenzwäsche und habt euch dafür entschieden, in dem Sinne nicht einen Brand Stretch vorzunehmen, das heißt unter der Marke Uya weitere Produkte jetzt in dem Fall zu launchen, sondern eine neue Marke ins Leben zu rufen. Kannst du uns da mal vielleicht abholen, warum der Gedanke? Weil ihr ja sehr viel unter Uya kommuniziert und auch gerade diesen Purpose nach vorne bringt.
Mhm. Ja, total. Ich glaube, es ist ganz einfach, es ist einfach eine andere Zielgruppe.
Okay.
Also die Mehrheit der Menschen, die Inkontinenzwäsche benutzen, sind deutlich älter als die durchschnittlichen Menschen, die Periodenunterwäsche oder Still-BHs benutzen. Und brauchen daher meiner Meinung nach auch eine andere Ansprache. Also visuell eine andere Ansprache, in Wort auch eine andere Ansprache, auch andere Kanäle zum Teil. Und ich finde ganz ehrlich, dass die Hauptgruppe an NutzerInnen bei Inkontinenzwäsche sind ja Frauen so im mittleren Alter. Und ich persönlich finde, diese Frauen werden viel zu wenig gezeigt in der Öffentlichkeit, also in den Medien. Generell gesellschaftlich ist das eine Altersgruppe von Frauen, die verschwindet in sehr vielen Bereichen. Und es ist mir persönlich auch ein großes Anliegen, sie mehr zu zeigen. Also ich möchte dann auch viele Bilder haben mit Frauen, die im mittleren Alter sind. Ich möchte gerne auch, wenn wir es irgendwann mal dazu kommen, auch mehr Geschichten erzählen von Frauen im mittleren Alter und zelebrieren, wer sie sind und was sie sind und was sie tun und was sie schon getan haben und was sie schon erreicht haben. Und ich finde, das kommt viel zu kurz. Und daher sollte es dafür auch eine eigene Markenwelt geben. Und das ist eben Ida's Place.
Okay. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ihr habt ja den ersten Stage, wo ihr sagt, das ist die Periode, die wir begleiten und alle Produkte, die dann in dem Sinn zu der Zielgruppe passen und dann nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen.
Genau.
Zur Marke, ihr hattet ja auch mal Probleme, was die Eintragung der Marke angeht und musstet ein Renaming vornehmen. Das ist ja ein Problem, was leider auch einige Startups als solches in diesem ganzen Eintragungsprozess irgendwann heimsuchen könnte. Kannst du uns dazu mal Näheres erzählen? Was sind die Learnings, die du so da rausgenommen hast?
Ja, leider muss man sagen, dass wir wirklich nicht viel falsch gemacht haben, ehrlich gesagt. Das war wirklich mehr Pech als alles andere. Also wir sind ja gestartet mit dem Namen Ushi, so heißt unsere GmbH auch immer noch, Ushi GmbH. Und wir hatten ordnungsgemäß auch über mehrere Fachanwälte das überprüfen lassen, ob der Name schützenswert ist in der Europäischen Union. Also da gibt es verschiedene Prüfverfahren, verschiedene Algorithmen, die benutzen, um zu überprüfen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Name durchgeht und nicht. Und bei dem Namen hatten wir tatsächlich komplett grünes Licht, wir hatten verschiedene Namen und der war wirklich einer, da war so alles auf grün. So. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der sehr stark Brand fokussiert gründen möchte, dass man so eine Prüfung auch macht, bevor man an den Markt geht, ja, damit man das herausfinden kann. Da können wir uns ehrlicherweise keinen Vorwurf machen. Haben es auch angemeldet und das Amt hat ja auch die Brand anerkannt, weil die Brand gab es ja auch noch nicht in dem Sinne. Es hat allerdings, es gibt dann immer eine mehrmonatige Widerspruchsfrist, wo andere Menschen, die andere Marken geschützt haben, Gelegenheit haben, Widerspruch einzulegen. Und es hat in unserem Fall eben ein sehr großes Unternehmen Widerspruch eingelegt, weil sie gesagt haben, dass unsere Marke zu nah an einer Marke von ihnen war. So, also nicht identisch, aber zu ähnlich.
Was vorher quasi für euch gar nicht einsehbar
war. Nee, das kann man schon sehen. Genau das machen eigentlich diese Rechtsanwälte, dass sie genau das prüfen oder die Algorithmen, dass die genau das prüfen. Gibt es Sachen, die so klangähnlich, vom Aussehen ähnlich, also irgendwie so ähnlich sind, dass das ein Problem wäre. Und wir haben demnach dann auch gesagt, nee, das glauben wir nicht. Wir glauben, das klappt irgendwie, wir glauben, wir haben das Recht, diesen Namen zu haben, der ist nicht ähnlich genug zu eurem. Und haben dann quasi die erste Instanz ist dann, dass man quasi sagt, nein, ich ziehe das nicht zurück, ich möchte den Namen trotzdem anmelden. Und dann lässt man eben Rechtsgutachten erstellen und erklärt, warum man denkt, dass es trotzdem ein schützenswerter Name ist. Und die Gegenseite erstellt eben auch eins. Und in der ersten Instanz entscheidet eben das Amt zugunsten von einer Seite. So. Und wir haben damals haben wir schon so viel in diese Brand investiert. Wir waren mit dem Namen Ushi ja auch in die Hülle der Löwen, in dieser Gründershow, die es online gibt. Wir hatten wirklich so viel Presse, wir hatten unfassbar viele Backlinks. Und wir wussten, je länger dieser Name draußen ist, desto schwieriger wird es auch, sag ich mal, diesen Wert zu übertragen auf eine andere Marke. Also das durfte jetzt auch nicht ewig gehen.
Also richtig Worst Case, erste Umsätze und ich meine im TV draußen gewesen.
Voll. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nur erste Instanz und was in der ersten Instanz entschieden wird, das nehmen wir dann einfach so hin, egal was es ist und machen dann so weiter. Und die erste Instanz hat eben entschieden, dass die Namen sich zu ähnlich sind und genau das haben wir dann nicht weiter verfolgt, sondern haben gesagt, gut, dann entscheiden wir uns um. In dem Fall haben wir dann 3 neue Marken uns überlegt, wir haben alle 3 überprüfen lassen und haben die komplette Widerspruchsfrist abgewartet, bis wir gelauncht haben. Ja, also da mit dem neuen. Alle 3 sind übrigens durchgekommen, also die 3 waren alle kein Problem.
Habt ihr die alle 3 auch gesichert?
Ich habe jetzt 3, also 2 andere Marken im Petto, die ich gar nicht brauche, aber die gehören mir, aber ja.
Ja, kannst du ja noch ausspielen.
Ja, genau.
Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du ja auch ein paar neue Produkte irgendwann mal launchen möchtest, da könnte das ja ganz gut passen.
Aber um das zu verstehen, das heißt, ihr wart dann in diesem 6-monatigen Prozess, den ja diese Markeneintragung oder diese Widerspruchsfrist dann läuft, habt ihr noch den Namen Ushi benutzt, bis dann klar war, Uya kann als solches benutzt werden und erst dann seid ihr vorgegangen. Wie stellt man dann alles um? Das ist ja.
Das ist also eine komplette Harakiri-Reaktion. Das ist wirklich so. Das ist ja vom Instagram-Channel. Da muss irgendwie umbenannt werden. Und alle Leute verlinken ja auf den anderen Channel. Klar. Und wir haben, ich meine, das war ein Riesenunterfangen. Wir haben sämtliche Medien, die jemals online über uns berichtet haben, haben wir angeschrieben mit der Bitte, dass sie die Hyperlinks verändern. Wir haben technisch natürlich gucken müssen, wie Leute, die auf der alten Seite landen, jetzt auf der neuen Seite ankommen, aber denen auch erklärt wird in der Zwischenzeit, warum komme ich denn jetzt eigentlich auf eine andere Seite. Jede Produktverpackung musste geändert werden. Wir hatten zum Glück eins schon gemacht, die Panties, wenn die genäht werden, haben eigentlich hinten bei uns die Stoffe, aus denen das ist. Und sowas ist nicht auf einem Label, sondern es ist mit so einem Art Sticker innen drin befestigt, so mit so Druckbuchstaben. Und wir hatten zum Glück, als das Verfahren anfing, haben wir schon gesagt, das können wir nicht mehr machen, weil nachher müssen wir die ganzen Panties wegschmeißen, weil wir das nicht mehr abkriegen, die Brand. Und haben dann angefangen, doch mit so Labels zu arbeiten, wo wir wussten, die können wir zur Not rausschneiden und irgendwas anderes reinnähen, wenn es soweit ist. Also wir mussten total viel mitigaten, schon von Anfang an so mit überlegen. Verpackungen halt immer nicht die Riesengroßbestellung machen, sondern vielleicht ein bisschen kleinere, weil du nicht weißt, ob du die wirklich benutzen kannst. Damit Stickern gearbeitet, die Sachen einfach überstickert. Und es ist einfach, also es war wirklich, wirklich, wirklich schwierig.
Klingt ja. Sehr, ziemlich abenteuerlich. Und ja. Tatsächlich so, als hättet ihr eure gesamte Vergangenheit nochmal neu aufgerollt und mal zurückgeschaut, jeden einzelnen Pfad, was ihr gemacht habt.
Ja, genau. Also und versucht einfach. Und dann ist man natürlich immer noch abhängig davon. Also ändert jetzt jemand den Hyperlink oder nicht? Ja. Oder wie gehen Leute damit um? Instagram ist das Schwierigste, weil da findet man einen wirklich nicht mehr, wenn man den Namen verändert hat. Es gibt keinen, es ist nicht wie eine Website, wo man umrouten kann. Es hat tatsächlich auch irgendjemand unsere alte Instagram-Link direkt danach geklaut und benutzt den jetzt selber für was anderes. Also einem steht der alte Instagram-Link dann auch nicht mehr zu.
Ach.
Den könnt ihr nicht blocken oder irgendwie für was anderes selber nehmen?
Nein, nein. Der ist dann halt nicht direkt verfügbar und als er dann sofort verfügbar war, hat anscheinend irgendwer anders sich den geschnappt.
Hatte schon.
Und das ist einfach.
Wie früher sich alle die Webseiten gesichert haben, ja. Guckt man sich jetzt sowas an und sichert dann sich solche Sachen. Okay, ja, schön. Was heißt der Name? Was heißt Uja eigentlich?
Uja ist ein Kunstname, der bedeutet in dem Sinne nichts Besonderes.
Ist einfach
so, haben wir einfach selber erfunden. Der ist tatsächlich zusammen mit einer Agentur entstanden, weil wir waren nicht in der Lage, uns von diesem Namen zu lösen. Wir waren so tief und fest in diesem Namen drin, dass wir nicht davon loskamen und haben unterschiedlichste UnterstützerInnen zur Seite geholt, mit uns neue zu überlegen. Unter anderem eben auch eine Branding-Agentur, in die wir damals investiert haben und gesagt haben, hier, helft uns mal bitte. Und dann haben wir eben drei angemeldet. Zum Teil waren die von der Branding-Agentur, zum Teil aus anderen Quellen, die wir sozusagen angezapft hatten. Und mit denen haben wir das entwickelt. Und was uns daran besonders gefiel, war, wir hingen sehr an diesem OO, an dem Doppel-O vorne. Einfach weil es für uns, ja, es könnten so für zwei Brüste stehen, es könnte das Unendlichkeitszeichen sein. Es sind sehr viele, ich finde es sehr weiblich, zwei O's zusammen, sind einfach so sehr weibliche Buchstabenkombination. Und dieses Uja, das ist wirklich so nah an dem Oja, ja, also einem Ausdruck der überraschten Freude. Und das ist ein Gefühl, was, glaube ich, so viele Menschen in Interaktion mit uns und unserer Marke haben. Ja, wenn sie zum Beispiel unsere Instagram-Stories entdecken und die mal zwei Tage gucken und denken, oh ja, endlich sagt es mal jemand oder wie spannend, hatte ich jetzt gar nicht erwartet unter so einem Unternehmensaccount, dass jetzt so ein Content kommt. Oder wenn sie zum ersten Mal die Produkte probieren und merken, das funktioniert. Und sagen, oh ja, das ist ja so abgefahren, toll. Das geht ja wirklich. Ja? Ja. Also dieser Ausdruck positiver Überraschung, der in dem Namen drin steckt, der gefällt uns natürlich auch total gut. Und mittlerweile weiß ich, es war echt ein Blessing in Disguise. Also Gott sei Dank ist uns das passiert und wir mussten den Namen ändern, weil ich glaube, der neue Name ist viel besser als der alte.
Ja, also ich finde den 10-mal moderner. Ja. Und gerade die Story dahinter, also ganz ehrlich, mich hat der 10-mal mehr angesprochen als der
vorherige. Aber das fühlt man halt im Moment nicht, aber ich glaube,
so es war so. Ja, und was ich interessant finde, ihr habt ja in dem Sinn ein Renaming vorgenommen, aber kein Rebranding. Nee. Ne? Also und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass in dem Sinne so die in dem Sinne Bildmarke ja noch geblieben ist und auch die Silben sind ja bei auch zwei silbrigen passte alles, also das so visuell was dann ein Austausch, ne?
Genau, Rider ist Twix, sonst ändert sich nichts quasi.
Ja, genau.
Der Wiedererkennungswert ist noch
absolut. Was mich interessieren würde, ist das Thema Finanzierung. Du hast auch bei unserer Veranstaltung erzählt, ihr seid selbst finanziert. Jetzt ist es ja so, die Situation ist so, ihr seid nicht mehr alleine auf dem Markt. Es kommen viele, die in den Markt reinkommen. Stellt euch das vor neue Herausforderungen, dass ihr Angst habt, eure Marktposition zu verlieren und zu sagen, wir müssen vielleicht schneller expandieren, als wir das ursprünglich vorhatten, dass ihr vielleicht sagt, wir brauchen doch VC-Kapital?
Also klar, ne? Ich glaube jetzt erstmal, eine wachsende Wettbewerberlandschaft ist in unserem Fall per se gar nicht schlecht, weil wir sind hier in einer komplett neuen Produktkategorie und ehrlicherweise jeder, der irgendwie mal über irgendwelche Ecken davon hört, ist für uns schon mal ein Gewinn, dass jemand von Periodenunterwäsche gehört hat. Ja? Mhm. Und wenn sie dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, werden sie sehr schnell auf uns stoßen.
Ja.
Und wenn das jemand ist, der wirklich qualitativ hochwertige Produkte von einer coolen Brand, die auch wirklich so Fashionability hochhält, da werden die auch bei uns landen. So. Und daher machen wir das per se jetzt keine Gedanken grundsätzlich. Natürlich ist es immer so, dass alle möglichen Herausforderungen anstehen können, dass man eventuell VC-Geld aufnehmen müsste. Aber die Frage ist ja, was ist das Ziel? Also geht es nur darum zu überleben sozusagen? Ich glaube, da würde ich kein VC-Geld aufnehmen. Ich glaube, das würde auch kein VC mehr Geld für geben, um einfach nur meine Marktposition zu halten. Da muss ich schon irgendwie selber überlegen, wie das ist. Wenn ich gewisse Expansionen machen möchte oder gewisse Produktentwicklungen machen möchte, die so teuer sind, dass ich das nicht mehr aus unserem Cash zahlen kann, was wir ja mittlerweile auch haben, dann würde ich immer noch sagen, würde ich vielleicht noch überlegen. Also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich das ablehne. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es gibt erstens Ventures, die gar nicht anders funktionieren als mit Risikokapital. Und zweitens ist es natürlich auch ein total geiler Ritt, wenn man mal von einem gestandenen VC Geld aufnimmt. Alleine die Power, die die haben, das Kapital, was man sofort coole Leute einstellen zu können, sofort große Marketingkampagnen machen zu können, das Netzwerk, was die haben und so. Ich glaube, das ist auch das kann eine Riesenerfahrung sein. Ja? Also es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, ich bin gegen VC-Geld, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, wir müssen mehr darüber sprechen, dass es eben auch alternative Finanzierungsformen gibt und dass es Geschäftsmodelle gibt, wo es durchaus sinnvoll ist, alternative Wege zu wählen und sich nicht in den Bereich reinzugehen, wo man so abhängig ist von externen GeldgeberInnen. So.
Ja.
Aber für uns, ich würde niemals sagen, ja? Wenn irgendwann der Punkt kommt, dass wir es brauchen für irgendwas, was wir vorhaben, wäre ich mir jetzt überhaupt nicht so schade, um zu sagen, lass mal versuchen, da was zu holen.
Mhm.
Ich sehe nur gerade nicht, also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wo.
Du stehst dem quasi noch offen gegenüber und schaust dann, wenn es soweit ist, was sich da dann in dem Punkt anbietet.
Ja, klar. Also wenn die Letzte, die dann sagt, wenn wir irgendwas vorhaben, wo wir das Geld brauchen, dass wir das nicht uns holen, überhaupt nicht. Und mittlerweile haben wir auch sehr gute Kontakte zu Playern in der Szene und also das wäre für mich überhaupt kein No-Go, aber wir brauchen es halt nicht und für die Ziele, die wir haben, werden wir es, glaube ich, auch nicht benötigen, aber wer weiß.
Du hast eingangs erwähnt, dass bevor ihr gestartet seid, aus Amerika die Idee bekommen hast. Das klang so, als wäre in Amerika das schon etablierter und größer. Das heißt, dort gibt es höchstwahrscheinlich Player, die potenziell Konkurrenten im amerikanischen Markt sind, richtig?
Genau.
Ist das aus diesem Gesichtspunkt etwas, wo ihr sagt, ihr wollt vielleicht irgendwann über Deutschland, die europäischen Grenzen hinaus expandieren, dass das eine Strategie für euch ist? Oder ist es erstmal zu sagen für euch, nee, der deutsche Markt oder der Dachmarkt quasi da den Fokus drauf zu setzen?
Ja, also da muss man ja auch überlegen, was sind die eigentlichen Ziele? Ich glaube, mein Impact, was unsere gesellschaftspolitische Arbeit betrifft, ich glaube, den kann man übertragen auf andere Länder, ist aber herausfordernd. Also ich glaube, der Move in andere Länder wäre ein rein wirtschaftlicher. So. Okay. Und da glaube ich, dass ich mit anderen Produktkategorien für Frauen in der Dachregion mehr bewegen kann.
Ja.
Ja. Und daher ist das eher mein Fokus.
Okay.
Dass ich da sozusagen mehr Impact habe für die Menschen in der Dachregion, als dass ich jetzt das gleiche Ding versuche, so in anderen Ländern zu replizieren. Weil ich glaube, der aktivistische Teil wäre schwieriger zu übertragen. Das Produkt nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die beste Periodenunterwäsche der Welt haben. Also egal, wie lange das andere machen, ich glaube, wir haben das beste Produkt. Wir haben vor allen Dingen das schönste Produkt. Und daher hätte ich jetzt auch gar keine Sorge, das zu machen. Nur es wäre schwierig, eben die aktivistische Arbeit auch zu übertragen.
Okay. Danke, das ist ein interessanter Punkt. Aber den kann ich absolut nachvollziehen. In den Punkten eurer Finanzierung unterstützen wir zum Beispiel Startups sehr intensiv mit Gründerinnen-Stipendium. Das heißt, sie bekommen vom Staat zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium eine Finanzierung, die sie nicht zurückzahlen müssen, wo viele sagen, wunderbarer Anschub, also muss keine Anteile abgeben oder sonstiges. Habt ihr sowas in der Art erhalten? Habt ihr irgendwie eine staatliche Förderung bekommen?
Wir haben von der Investitionsbank Berlin haben wir den Gründerbonus bekommen.
Okay.
Das sind 50.000 Euro Kostenzuschuss, den man nicht zurückzahlen muss.
Okay.
Ich würde gerne nochmal einen Themenschwerpunkt oder Schwung machen, ja. Und zwar zum Thema New Work, was dir ja auch extrem wichtig ist. Was sind so die Ansätze, die ihr bei euch bei Uja reinbringt, die euch extrem wichtig sind und die ihr sagt, die für euch gut funktionieren?
Also einer der Gründe, warum wir die Firma gegründet haben, war ja ein Wunsch nach einem flexibleren Arbeitsmodell, was dennoch irgendwie einen herausfordernden Beruf mit sich bringt. Also Christine und ich waren ja damals beide, ich war bei McKinsey, sie war bei Zalando. Bevor wir gegründet haben, haben beide, man würde sagen, so gut Karriere gemacht, in Anführungsstrichen, hatten beide mehrere Kinder. Und die Frage war so, ja, komisch, also ich habe zwei Möglichkeiten, bietet mir die Wirtschaft gerade, entweder ich arbeite Vollgas, dann habe ich die coolen Projekte, die voll Spaß machen, aber dann sehe ich die Kids wirklich überhaupt nicht. Oder ich mache irgendwas, was irgendwie mit den Kids funktioniert und ich arbeite, aber da kriege ich nicht die geilsten Projekte so, oder die geilsten Aufgaben, sondern das ist eher so ein bisschen so ein Abstellgleis, haben wir so empfunden damals. So. Und es war so ein bisschen die Suche nach, wo ist denn der coole Job, wo ich trotzdem meine Kids sehen kann. Und das war mit einer Motivation letztendlich zu sagen, wir machen die Firma, war dieser Wunsch, der, okay, dann bauen wir uns den halt selber. So, wenn uns den keiner gibt, dann baue ich den halt selber. Und dementsprechend haben wir auch, also wir haben eine Double Bottom Line, weil wir ja diesen wirtschaftlichen Erfolg und den gesellschaftspolitischen Erfolg sozusagen gleichwertig behandeln. Aber wir haben eigentlich eine Triple Bottom Line, weil wir dieses ganze Thema flexibles Arbeiten ist für uns auch einfach non-negotiable, ja. Und in dem Sinne, als dass wir das flexibel leben und wenn das so nicht geht, dann würden wir es einfach nicht machen. Also das ist so wichtig für uns, dass wir diesen Job vereinbaren können mit unserem sonstigen Leben, mit unseren Kindern und allen anderen Sachen, die uns wichtig sind, dass es nur so geht und nicht anders.
Okay.
Und ein Herzstück davon ist eben zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Also ich weiß von meinen Teams nicht, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Ich weiß nur, dass wenn wir Meetings haben oder Check-ins, dass sie entweder bei mir sind oder digital erreichbar sind. Ja? Also wir funktionieren über unsere Meetingkalender, die sozusagen für uns alle definieren, wann wir verfügbar sein müssen. Aber was sie davor machen oder danach, ist es mir wirklich wurscht. Es ist mir wirklich wurscht. Hauptsache irgendwie die Endprodukte, an denen wir arbeiten, die stimmen. Was wir schon mittlerweile sagen, ist, wenn wir in Berlin sind, dass wir alle mindestens zweimal die Woche ins Büro kommen. Also jede Person zu ihrer Zeit. Aber dass wir uns schon begegnen, weil die Corona-Pandemie und die Erfahrung, sozusagen gezwungen zu sein, eine reine Remote-Company zu sein. Wir haben schon sehr stark gemerkt, wie sehr unsere Teamkultur und generell unser Zusammenhalt einfach drunter, ich will jetzt nicht sagen gelitten hat, aber wie es wirklich geächtzt und gekrächzt hat, weil wir einfach vor allen Dingen das Onboarding von neuen Leuten einfach nicht so gut hinbekommen haben, wenn wir sie nicht gesehen haben.
Ja klar, so. Die Kultur kann nicht nur über ein Telefonat oder ein Zoom-Call vermittelt werden.
Das ist ganz schwierig und wir sind ja, wir sind jetzt, glaube ich, viermal so viele, wie wir waren vor der Krise. So, das heißt, ein riesengroßer Teil unserer Firma, fast alle, kennen uns erst seit Corona oder sind erst seit Corona bei uns. So. Und es zu schaffen, diese Menschen trotzdem, gerade bei so einer Purpose-Driven Company, so mit reinzuholen und einzustimmen auf das, was wir machen und warum wir das machen und so, ist wahnsinnig schwer. Und da haben wir schon am Anfang der Krise schon ein paar Schlüsselleute auch verloren, die wir nicht gut ongeboardet bekommen haben, weil wir das nicht gesehen haben vorher. Wir haben es nicht gesehen. Und dadurch, dass wir die Leute gesehen haben, auch gewisse Konflikte nicht bemerkt oder gewisse Probleme, die die Menschen hatten, nicht bemerkt. So. Und ich glaube, wir haben während der Krise schon gelernt, wie man es gut machen kann. Ich glaube, wir haben es auch zum Ende auch wirklich super hingekriegt jetzt in den letzten paar Monaten. Aber trotzdem der Wert vom Zusammensein und sich begegnen, sich in die Augen schauen und miteinander an Problemen diskutieren, den erleben wir digital nicht so. Weswegen wir alle schon versuchen, so manche kommen jeden Tag, andere kommen halt nur zweimal die Woche, aber jeder so wie die Person mag, kommen halt dann in unser wunderschönes Büro im Prenzlauer Berg.
Du sprichst tatsächlich einen sehr spannenden Punkt damit an, mit der Kultur. Es gibt einen Leitsatz, den du garantiert kennst, Culture eats a strategy for breakfast. Was wir bei manchen Startups auch gesehen haben teilweise, wenn Gründungsteams sich zu stark nur auf das tägliche Geschäft fokussieren und die Wertschätzung untereinander, aber die Teamarbeit und die Mitarbeiter und mal ein Offside zu machen, sich mal gegenseitig einfach mal zu wertschätzen und mal zu sagen, es ist gut, was wir machen. Wenn das fehlt, dass dann sehr, sehr schnell so ein Team auch in Argen gehen kann. Und so wie ich das gerade angehört hat, habt ihr das sehr gut hinbekommen. Und da sagst du ja selber gerade, dass es sehr wichtig ist,
ja, total.
Darauf einen Fokus zu legen. Habt ihr da bestimmte Elemente, die ihr da eingebaut habt, wo ihr gesagt, das ist ein ganz wichtiges Element bei euch in eurer Kultur?
Also ich glaube, gerade während dieser Corona-Zeit haben wir unser 1-10 Ranking eingeführt. Das ist, wenn wir zu Team-Meetings zusammenkommen, dass wir dann, vor allen Dingen, wenn sie digital waren, jede Person direkt zu Beginn des Meetings sagt, wie es ihr geht, von einer Skala von 1-10. Und wenn die Person möchte, kann sie dazu auch erläutern, warum. Aber die Person kann auch einfach sagen, mir geht's heute, ich bin irgendwie 3. So. Und das erlaubt erstmal, dass Gefühle überhaupt in eine Arbeitssituation kommen, also Emotionalität und Menschlichkeit überhaupt in die Arbeitssituation reinkommt. Und es bietet auch Möglichkeit, Persönliches zu teilen, wenn man möchte. Auch wenn man sich nicht sieht, dass man mitkommt, weiß ich, bei dem einen ist der Papa krank oder bei der anderen, ihre Tochter ist zum ersten Mal gelaufen gestern oder bei der dritten, die hat gerade total Spaß an einem Projekt, bei der vierten, die hat voll Probleme mit den Lieferanten, ich weiß es nicht. Also einfach das, was die Leute beschäftigt, was man normalerweise an der Kaffeemaschine vielleicht mitbekommen könnte, dass man kurz so ein bisschen hat von jeder Person in der Firma. So. Und das machen wir auch noch heute, auch wenn wir uns sehen, dass wir bei diesen gesamten Team-Meetings wirklich die komplette Reihe machen von allen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ja, weil es auch Anknüpfungspunkte gibt. Zum Beispiel, wenn jemand aus meinem Team sagen würde 3 und selbst wenn die Person dazu nichts sagt und auch nicht muss, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich zu der gehen kann, sagen, du, wenn du reden möchtest, ne, ich bin da, nur dass du es weißt, ne, kannst immer zu mir kommen und wenn du heute oder die nächsten Tage einfach mal ein bisschen ruhiger machen willst, kein Problem, das Thema kann ich dir zum Beispiel abnehmen oder ne, also was auch immer es ist, aber dass der Mensch merkt, er muss nicht jeden Tag so funktionieren wie eine Maschine, sondern die Person kann auch die Menschlichkeit, die sie hat, halt mitbringen und wir können uns darauf einstellen als Firma, ohne zu denken, oh ja, die Person arbeitet ja ganz schrecklich oder ne, funktioniert nicht richtig oder so. Also einfach dieses Menschliche mitbringen zur Arbeit. Und ich glaube, das Zweite, was wir machen, das ist aber eher was wir machen, wenn wir uns begegnen, sind so Appreciation Showers. Also da, wenn wir längere Workshops haben oder zum Beispiel ein Retreat, also wo wir länger, intensiver zusammenarbeiten, dass dann im Anschluss daran jede Person, jeder anderen Person one-on-one kurz sagt, was sie toll an ihr findet. Super. Oder Tolles an ihr erlebt hat in den letzten Stunden, in den letzten Tagen, wie auch immer, was es ist. Und die anderen hören nicht mit, also es ist immer im privaten Zweiergespräch, meistens wirklich nur so 2 Minuten oder so, getimed, also wirklich schnell hintereinander. Aber da gehen alle raus mit dem tollsten Gefühl, weil sie einfach mal von 5 Menschen so wirklich wertschätzendes Feedback bekommen haben. So. Und das macht was mit Leuten. Ja, wenn sie eben aus solchen intensiven Arbeitssessions rausgehen und das Gefühl haben, ha, irgendwie habe ich da wirklich was beigetragen, ja, oder was hinterlassen, einen Eindruck hinterlassen bei Leuten. Und das ist vielleicht ein anderes Tool, was wir öfter benutzen.
Cool. Das ist ein spannender Punkt, den du gerade genannt hast, Thema Wertschätzung. Wir haben das sehr rege tatsächlich mal diskutiert mit 2 Psychologinnen, also 2 Frauen, die ein Startup gegründet haben, die das Thema Wertschätzung auch gesagt haben, da muss was auch innerhalb des Inkubators bei uns, da muss was zukommen, weil häufig ist man so verquert, da denkt man nur geradeaus, wenn ich sage, ja passt, die Aufgabe war gut, dann weiß man ja nicht, wie die andere Seite, die gegenüberliegende Seite, die Aufgabe erfüllt hat, ob sie das jetzt zufrieden war oder nicht. Und da verliert man, wenn man so etwas nicht achtet, worauf so etwas nicht achtet, sehr, sehr schnell Menschen.
Total.
Ja, und viele denken immer gar nicht drüber nach, dass andere Leute auch ein Päckchen zu tragen haben. Ne? Immer gehen so von sich selber aus. Ne? Also zurzeit geht es mir nicht gut, weil Folgendes. Aber dass irgendwie jeder ein Mensch ist, der irgendwie auch außer dem Unternehmen noch viele andere Themen hat, die drumherum spielen. Das wird oft, glaube ich, vergessen. Ne? Also gerade dieses Spiegeln, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und da hat Corona wahrscheinlich auch nochmal sehr viel dazu beigetragen, dass wir das zunehmend verlernt haben, weil ein Zoom-Call ist einfach auf Effizienz ausgelegt. Und ich glaube, das Essentielle, was ja auch die Herausforderungen für die Zukunft als solches sind, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber abschaffen. Also es sind einfach viele Dinge, wo der Mensch ersetzbar ist. Und das ist etwas, was uns konfrontieren wird. Und gerade, dass wir sozialer als solches eingestellt werden oder sein müssen und in dem Sinne unser Ich nach vorne bringen und auf das andere, auf die andere Person eingehen, das ist das Essentielle. Und ich glaube auch, das ist das wichtigste Toolkit, was man angehenden Gründern und Kindern mit auf den Weg geben kann. Ne? Dass wir einfach anders sind als eine Maschine und sowas. Zeigt das ja, ne? Und das bringt natürlich dann auch das Team so zusammen.
Ja, absolut. Und auch dieses, also unser Grundsatz, glaube ich, bei der Art und Weise, wie wir mit unserem Team kommunizieren, ist dieser Wunsch, dass die the best version of themselves sein können. So. Mhm. Also, was auch immer das ist. Ja. Aber dass wir da so ihnen dabei helfen, das zu finden und das zu fördern und das zu feiern und das cool zu finden, so an sich. Ja.
Dann seid ihr im Recruiting-Prozess wahrscheinlich auch sehr auf Soft Skills aus, neben den
Hard Skills. Ich würde sagen, mittlerweile ist es schon 50-50, weil wir jetzt mehr natürlich Senior hiren, wo es auch wirklich um handfeste Erfahrungen geht oder Fähigkeiten, die eben erlernt wurden über mehrere Jahre hinweg. Aber klar, also Teamfit oder so, Teamfit und, sag ich mal, Verständnis für unsere Marke und unsere Markenwelt. Das sind, glaube ich, so die drei, also Skills, Teamfit und dann verstehe ich Uja. So, das sind, glaube ich, die drei Dimensionen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Kathi, für dieses großartige Gespräch, für all die Insights, die du uns und unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg gegeben hast. Und wir freuen uns auf ein ganz tolles Programm mit dir, ganz viel Input, den du reingeben wirst und dass wir in dem Sinne einen ganz neuen Spirit in die Hochschule bringen. Das wird, glaube ich, was ganz, ganz Großes und vor allen Dingen, dass ganz viele Leute Lust haben aufs Gründen.
Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung nochmal und ich freue mich auch sehr auf das, was kommt.
Also, ihr habt es gehört, seid mutig, macht was draus, bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, die Podcast-Folge mit Kathi Ernst hat euch genauso inspiriert wie uns. Ihr möchtet auch gründen und euch mit interessanten Frauen austauschen? Dann ist unser Female Empowerment-Programm beim REACH genau das Richtige für euch. Freut euch auf Netzwerkveranstaltungen, einem Seminar speziell für Bachelorstudierende und unsere Veranstaltungsreihe Let's Talk Female Business. Bei unseren Let's Talks tauschen wir uns aus mit spannenden Frauen zum Thema Female Entrepreneurship. Ihr könnt Fragen stellen, die ihr schon immer stellen wolltet. Ihr bekommt Einblicke in ihren Alltag als Gründerin, Investmentmanagerin oder Wissenschaftlerin. Dr. Kathi Ernst war unsere erste Gästin zusammen mit Carla Schell von Amelia. Wenn ihr den Talk verpasst habt, kein Problem, ihr könnt ihn auf unserer Webseite noch angucken. Ja, in den nächsten Talks freuen wir uns unter anderem auf Dr. Laura Seifert von HB Capital und Christina Lunz vom Center of Female Foreign Policy. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch gerne bei unserem Reach to Empower Team Barbara und Lea. Kontaktdaten von beiden sowie den Link zur Veranstaltungsseite und dem Livestream findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder unter reach-regio.de.
Das war der Reach Podcast. Create Future Together.